Über soziale Netzwerke wird immer wieder manch Unsinn verbreitet, aber auch manchmal ganz nette Sachen. Vor ein paar Tagen erhielt ich so ein kleines Bild, was aus dem Jesusfilm kopiert worden ist. Und einige von euch werden es kennen. Und da sind Sprechblasen eingearbeitet. Einer der Jünger fragt Jesus und sagt: Jesus, warum hast du den Menschen Ohren gegeben, wenn sie doch nicht hören? Jesus sagt, im Jahr 2020 wird es eine Pandemie auf dieser Erde geben. Rückfrage der Jünger: Werden sie dann auf dich hören? Nein, sagt Jesus, aber dann brauchen sie die Ohren, um die Masken daran zu befestigen. Es ist ungewohnt, vor einer Gemeinde zu sprechen, die Masken aufhat. Aber es ist notwendig und deswegen ist es auch so in Ordnung. Normalerweise ist eine Predigt ein Dialog mit denen, die vor mir sitzen, denn man kann an den Gesichtern sehen, ob ihr mitgeht oder nicht. Das ist heute schwieriger, deswegen bitte ich euch, entweder zu nicken oder den Kopf zu schütteln, damit ich weiß, ob ich euch abgehängt habe oder ob ich euch langweile oder nicht. Also, macht ihr mit, das ist schön. Wichtig ist, dass Gott selbst nicht distanziert ist, dass er nicht den Mindestabstand heute einhält, sondern dass er da ist und dass er derjenige ist, der uns heute anspricht, dass er derjenige ist, der heute eine Botschaft für uns hat. Segen und Segnen ist ein herausforderndes Thema. Welchen Zugang hast du persönlich dazu? Kannst du etwas mit diesem Begriff anfangen oder ist dieser Begriff etwas, wo du denkst, naja, andere sprechen davon, aber ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was das für einen Bezug zu meinem Alltag hat? Eigentlich wäre ja heute diese Kindersegnung hier gewesen, aber Jörg sagte schon, dass sie verschoben worden ist. Warum haben damals zur Zeit Jesu Eltern es in Kauf genommen, Abfuhr zu erleben, um ihre Kinder zu Jesus zu bringen, damit er sie segnen sollte? Viele Menschen verbinden mit dem Thema Segen etwas Schönes, etwas Erstrebenswertes, etwas Gutes. Und diese Sehnsucht scheint dieses Jahr während der Corona-Krise besonders stark zu sein. Ganz am Schluss werden wir das Lied The Blessing, also der Segen, werden wir hören. Dieses Lied hat, ich habe es vor ein paar Wochen schon mal kurz erwähnt, einen beispiellosen Lauf um den Erdball erlebt. In allen Sprachen oder in vielen Sprachen ist es inzwischen veröffentlicht. Und Menschen suchen Trost in dieser Zusage, die aus dem Alten Testament kommt, wo Gott sagt, ich werde dich segnen. Aber wir müssen, glaube ich, vorne anfangen. Was ist mit Segen gemeint? Außer, dass wir ein vielleicht gutes Grundgefühl haben. Können wir irgendwo das etwas mehr füllen, was Gott damit gemeint hat, mit dem Thema Segen? Denn von Gottes Segen wird in der Bibel von Anfang an berichtet. Sein Volk Israel war damit bestens vertraut und schätzte den Segen Gottes. Und es gibt eine große Segenstradition im Alten Testament. Und am besten wird, glaube ich, klar, was Segen und Segnen meint, wenn wir die Bibel zu Wort kommen lassen. Deswegen werde ich jetzt in einem kleinen Durchgang verschiedene Bibelverse zeigen und deutlich machen, was es mit dem Thema Segnen zu tun hat. Es fängt ganz vorne an. 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, zu den ersten Menschen Adam und Eva: Seid fruchtbar und mehret euch, füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Segen bedeutet hier neues Leben, Vermehrung statt Verminderung. Segen bedeutet, in die Aufgaben Gottes hineinzuwachsen. Meinen von Gott mir zugeteilten Platz zu finden, das ist Segen. Zu wissen, ich bin an der richtigen Stelle und Gott hat einen Masterplan für mich und diesen Plan habe ich erkannt und ich lebe darin. Es geht weiter, Kapitel 2, Vers 3. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Hier bedeutet Segen zur Ruhe kommen, an Gottes Werke denken und vor allen Dingen an ihn als Schöpfer, Zeit mit ihm zu verbringen. Willkommen an dem heutigen Sonntag. In 1. Mose 12 geht es weiter, eine starke Segensverheißung an Abraham. wo Gott zu ihm sagt, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Segen bedeutet wieder einen wichtigen Platz einnehmen, selbst Segensträger zu werden, in Gottes Reich wichtig und bedeutend zu sein. In 5. Mose 7 kommt eine starke Segensverheißung an das Volk Israel. Ab Vers 12. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr dein Gott auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Und wird dich lieben und segnen und mehren. Er wird segnen die Frucht deines Leibes und den Ertrag deines Ackers, dein Getreide, Wein und Öl und das Jungvieh deiner Kühe und deiner Schafe in dem Land, das er dir geben wird, wie er deinen Vätern geschworen hat. Gesegnet wirst du sein vor allen Völkern. Segen an dieser Stelle bedeutet, Gott hält seinen Bund, Gott hält sein Versprechen und wieder ist Vermehrung von Leben, Vermehrung von dem, was zum Leben gebraucht wird, ein Teil dieses Segens. Gerhard von Rath, ein Alttestamentler, sagt an dieser Stelle, Segen wirkt sich im Alten Testament bis in die Backschüssel hinein aus. Also wenn man da etwas drin hatte, das war Segen, denn man lebte anders als in der heutigen Zeit. Man brauchte viel mehr, man war viel mehr abhängig davon, ob wirklich Nahrung da war oder nicht. In Jesaja 44 geht es weiter. Denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und meine Segen auf deine Nachkommen. Segen bedeutet an dieser Stelle Regen zur rechten Zeit. Wir hatten davon bisher nicht so viel, damit nicht so viel Erfahrung, aber in den letzten Sommern, die so trocken waren, haben wir ein bisschen gemerkt, was Regen, fehlender Regen bedeuten kann. Und in Ländern, die noch viel stärker davon abhängig sind, ist es existenziell, dass der Regen zur richtigen Zeit kommt und dass er im richtigen Maße kommt. Und gleichzeitig steht hier, dass Gottes Geist auf unseren Kindern ist, auf unseren Nachkommen, also dass Segen weitergeht. In Psalm 29 steht, der Herr wird seinem Volk Kraft geben, der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Dieses Segnen mit Frieden wünschen wir, glaube ich, im Moment sehr stark den Menschen in den USA von Herzen. Übrigens, als vor einigen Jahren Hannelore Kraft Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen wurde, war ein Abgeordneter dort im Saal und zitierte genau diese Psalmstelle. Der Herr wird seinem Volk Kraft geben. Er meinte damit Hannelore Kraft. Segen bedeutet Kraft. Segen bedeutet Frieden statt Unfrieden. Und wir merken an dieser Stelle, an diesen kurzen Stellen, es gibt viel, viel mehr, Segen Gottes ist konkret. Segen Gottes ist erkennbar. Segen Gottes ist stärkend. Segen Gottes ist das Richtige zur rechten Zeit erhalten. Mehren statt mindern, Frieden statt Unfrieden. Das war jetzt eine Exkursion ins Alte Testament. Im Neuen Testament ist Segen genauso vorhanden und wird noch erweitert. Erstmal fängt es wieder an mit Vermehrung von Nahrung. Markus 8, Vers 7. Da sind 4000 Menschen zusammen, haben Hunger und es gibt kaum was zu essen. Und dann nimmt Jesus Brot und dann noch einige Fische und er sprach den Segen darüber und ließ auch diese austeilen und alle werden satt. Nahrung wird vermehrt vor den Augen der Menschen dort. Das ist Segen. Paulus schreibt in Epheser 1, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und in Römer 15 schreibt Paulus, ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, werde ich mit dem vollen Segen Christi kommen. Wir merken etwas, im Neuen Testament kommt zu diesem Segen, der das Leben umfasst, die Lebensbedingungen im Alten Testament, der gutes Leben einfach auch ein Stück weit bedeutet hat, kommt ein gewaltiger neuer Segenstrom dazu, nämlich Jesus, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Wiederkunft, das ist Segen für unseren ganzen Menschen, für den inneren Menschen. Ich möchte deutlich machen, Segen beinhaltet grundsätzlich etwas Gutes für meinen äußeren und für meinen inneren Menschen. Und der Segensspender ist immer Gott. Segen kommt von Gott, kann für mich sein, für einen anderen Menschen, kann für eine ganze Gemeinschaft sein, für unsere Gemeinde, für eine ganze Stadt, für Heiger, für ein ganzes Volk oder auch für einen ganzen, für den ganzen Erdkreis. Wenn Segen so gut ist, was kann ich tun, um Segen für mein Leben zu erhalten? Was kann ich tun, um Segen zu fördern? Oder was kann ich tun, um Segen zu verhindern? Segen empfangen hat ganz viel damit zu tun, dass ich Gott und seine Gebote ernst nehme. Segen hat ganz viel damit zu tun, dass ich, auf wen setze ich meine Hoffnung? Gottes Wesen schlägt sich ja in seinem Segen nieder. Segen ist lebensschaffend, aufbauend, fördernd, wahr, barmherzig, befreiend. Man kann diese Liste ganz stark weiterführen. Segen kommt von ihm selbst, von Gott. Aber wenn ich Gott durch andere Götter ersetze, schneide ich mich selbst von seinem Segen ab. Das ist eine Tragik. Andere Götter sind, wenn ich anderen Werte nachfolge, wenn ich woanders her meine Hoffnung beziehe, wenn ich woanders her meine Sicherheiten beziehe als von Gott. Der Gegenspieler Gottes macht genau das Gegenteil von dem Segen Gottes. Er zerstört, er belügt, er versklavt. Und das Gegenteil von Segen in der Bibel ist Fluch. Mose sagt zu dem Volk in 5. Mose 11, siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn eures Gottes und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Ich muss mich entscheiden. Das Volk damals musste sich entscheiden. Wem glaube ich? Auf wen verlasse ich mich? Wem folge ich mich? Folge ich? Einer meiner Grundsätze, die mir wichtig sind für mein Leben, heißt, ich kann es mir nicht leisten, mich außerhalb des Segens Gottes zu bewegen. Ich kann es mir nicht leisten, in der Situation zu bleiben, wo der Segen Gottes gehindert wird. Denn ich bin existenziell auf diesen Segen Gottes angewiesen. Seine Maßstäbe außer Acht zu lassen, ist gefährlich. Und so entscheide ich mich immer wieder, Wahrheit zu leben, auch bei der Steuererklärung, bei vielen Herausforderungen im Alltag wirklich Wahrheit zu leben, zu vergeben, statt offene Rechnungen vor mir herzuschieben und zu schmollen, kein Doppelleben zu führen, sondern vor Gott völlig transparent zu sein. Er kennt mich ja sowieso. Warum soll ich da irgendetwas vor ihm verbergen? Noch etwas zum Thema Segen. Bei Segen müssen wir auch wissen, dass es ein Prinzip von Saat und Ernte gibt. Das ist schon erstaunlich. In 2. Korinther 9 schreibt Paulus, ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer das sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Hier geht es um Geben. Hier geht es um etwas davon weiterzugeben an andere, die bedürftig sind. Und Segen kann von mir durch Geiz oder auch durch Großzügigkeit wirklich beeinflusst werden. Ich habe vor vielen Jahren, ich glaube es war noch im alten Saal, eine Predigt gehalten zu Malachi 3, Vers 16. Dort steht im Alten Testament, bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Segen bedeutet an dieser Stelle die finanzielle Versorgung für mich. Ein paar Tage nach dieser Predigt, es war noch in der gleichen Woche, erhielt ich einen Anruf. Ein Anruf einer älteren Schwester, die sagte, Heinz, ich wollte dir nur sagen, als du gepredigt hast, habe ich geweint. Ich dachte, war ich so schlimm? Oder ja, sagt sie, ich habe bemerkt, ich habe mich von dem Segen Gottes einfach entfernt. Und dann habe ich beschlossen, ich will auch von meiner Rente, auch wenn sie nicht so groß ist, einfach Gott was geben. Und Heinz, ich wollte nur sagen, ich habe eine Rentenerhöhung bekommen. Das passte exakt zusammen. Also das war schon sehr beeindruckend und sie war völlig bewegt und ich auch. Segen hat etwas zu tun mit Saat und Ernte. Gebe ich Segen weiter, bin ich großzügig, denke ich, werde ich auch großzügig Segen empfangen. Gibt es Zugänge zu Gottes Segen? Noch weitere Zugänge? Ja, es gibt Zugänge dazu. Es gibt einen wichtigen Zugang, Segen aktiv zu suchen. Wie kann ich denn Segen aktiv suchen? Habt ihr schon mal Krabbelkinder beobachtet? Mit Sicherheit. Wenn sie etwas im Auge haben, was sie erreichen wollen und was sie alles anstellen, um diesen Gegenstand zu bekommen. Das ist schon manchmal sehr beeindruckend und manchmal auch sehr aufregend, denn sie kennen da keine Gefahren und sie versuchen, an die Sachen zu kommen. Wenn ich Segen als etwas Wichtiges erlebe, sehe, dann ist es gut, mich nach diesem Segen auszustrecken. Wir hätten ja diese Kindersegnung hier gehabt und wir haben sie ja schon öfters hier erlebt. Sich auszustrecken nach dem Segen für meine Kinder. Wir haben Hochzeiten hier erlebt, das ist noch gar nicht lange her. Ich sehe das Paar noch vor mir hier vorne sitzen, wo Segen einfach auch erbeten wird, obwohl die Ehe mit dem Versprechen auf dem Standesamt beginnt, einfach in der Gemeinde nochmal gemeinsam dieses Jawort zu erleben und den Segen der Gemeinde, den Segen Gottes in der Gemeinde zu bekommen. Eine starke Sache. Wir haben das erlebt bei der Taufe letzten Sonntag, wie Täuflinge gesegnet werden. Wir erleben es immer wieder, dass am Ende des Gottesdienstes Segen ausgesprochen wird. Segen suchen ist etwas unglaublich Schönes. Und ich setze immer wieder auch für mich ganz viel daran, dass ich diesen Segen Gottes, dass ich ihn auch erhalte, da wo Gott ihn vorbereitet hat für mich. Es gibt eine erstaunliche Geschichte in der Bibel, da geht es sogar um Segenringen. Im Alten Testament ist eine Geschichte von Jakob. Jakob, der ja nun wirklich keine rühmliche Geschichte hinter sich hat, Jakob, der seinen Bruder Esau ganz schön ausgedotzt hat, kommt eines Tages, ist er auf dem Rückweg und er hat eine ziemlich starke Angst vor seinem Bruder, denn die Angst war berechtigt. Der Bruder hatte viele Leute unter Waffen und Jakob hatte nicht so viel und wusste, er war total unterlegen. Und in einer Nacht bringt Jakob seine Großfamilie über einen Fluss, über den Jabok. Und er selbst geht nochmal zurück auf die andere Seite, ist dort alleine. Und dann kommt eine Geschichte, die man ganz schlecht irgendwie erklären kann. Jemand ringt mit Jakob, also ein Ringkampf unter Männern, der ganz schön lange gedauert hat. Und diese andere Person wird nicht vorgestellt. Aber als es hell wird, sagt diese andere Person, lass mich los. Und Jakob sagt, ich lass dich nicht los, du segnest mich denn. Er wusste, dass er hier nicht mit einem Menschen am Ringen war. Wer immer das andere war, die Bibel lässt es im Dunkeln, im wahrsten Sinn des Wortes. Und diese andere Person oder dieser Gegenüber sagt, wie heißt du? Und er sagt Jakob. Jakob bedeutet Fersenhalter. Bei der Geburt hatte er die Ferse seines Bruders in der Hand, als Zwilling. Fersenhalter ist kein rühmlicher Name. Fersenhalter ist etwas Hinterhältiges. Und dieser andere, dieser Gegenüber sagt zu ihm, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Jakob bekommt einen neuen Namen an dieser Stelle. Israel heißt Gott. Stößtet, Gott steht für mich ein, Gott herrscht. Gott ist derjenige, der jetzt die Herrschaft übernommen hat in seinem Leben. Er hatte noch eine kleine Erinnerung daran, denn irgendwo hat er von diesem Ringkampf sein Hüftgelenk ein wenig verrenkt gehabt und musste seit dieser Zeit ein wenig hinken, aber wir können das auch nicht eins zu eins übertragen. Wichtig ist, Jakob hat gekämpft um diesen Segen und Gott hat geantwortet, und hat ihn gesegnet. Wie kann ich Segen empfangen? Ich kann meine Eltern um ihren Segen bitten. Im Alten Testament gab es diese schöne Tradition des Erbsegens, dass die Väter ihre Kinder gesegnet haben, dass die Väter Segen weitergegeben haben als ein Erbe an ihre Kinder. Eine starke Sache. Und zur Segenspraxis, wie kann ich selbst zu einem Segensträger werden? Wie kann ich selbst Segen wirklich weitergeben? Es ist wichtig, dass ich jemand bin, der diesen Segen Gottes erlebt, der offen ist für diesen Segen Gottes und der jemand, der durch den Segen fließen kann, durch den Segen strömt. Und es ist wichtig, dass ich eine Bereitschaft habe, Segen weiterzugeben, auch andere zu segnen. Aber jetzt höre ich die Einwände von einigen, das war doch damals den Priestern aufgetragen. Wir als Gemeinde heute haben zwar Pastoren, aber ich bin doch kein Pastor. Wie soll ich denn irgendwo segnen? In 1. Petrus 2, Vers 9 steht ein wunderschöner Vers. Ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Das ist ein Vers, der ist ganz ermutigend. Er macht deutlich, dadurch, dass Gott uns berufen hat, in seine Nachfolge hinein, sind wir Menschen, die aus seiner Gegenwart herauskommen, die in seiner Gegenwart leben. Und das war die Aufgabe des Priesters, die Gegenwart Gottes weiterzugeben an die Menschen um ihn herum. Und wenn wir die Gegenwart Gottes in uns erleben, dann können wir das weitergeben an Menschen um uns herum. Und wir können Segensträger sein. Der gleiche Petrus fordert uns im Kapitel 3 auf, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr Segen erbt. Eine ganz klare Aufforderung zu segnen. Eine ganz klare Aufforderung, das, was wir selbst empfangen, was uns zur Verfügung steht, weiterzugeben an andere. Ich habe jetzt ganz viele Bibelstellen hier reingebracht. Ich hoffe, es erschlägt euch nicht. Aber ich wollte gerne, dass es auf einem klaren Fundament steht, dass ihr erkennen könnt, wie Segen, wie ein breiter Strom sich durch die Bibel hindurch zieht und wie immer wieder dieser Segen Gottes existenziell ist. Wie dieser Segen Gottes etwas ist, was den Menschen Leben und Überleben gegeben hat, gesichert hat. Wie dieser Segen Gottes etwas ist, nachdem sie sich und nachdem ich mich wirklich mit allen Kräften ausstrecke. Aber wie macht man das denn in der Praxis? Wie segnet man denn jemand? Gibt es da bestimmte Rituale? Gibt es bestimmte Vorschriften? Gibt es bestimmte Worte, die ich benutzen muss? Wie macht man das denn? Es gibt eine Form, das Segnen im Imperativ. Der Herr segne dich. In dieser Form, das jemand zuzusprechen, da gibt es diesen großen alttestamentlichen Segen, der in 4. Mose 6 beschrieben ist, der nachher in dem letzten Lied noch einmal vertont wird und der uns zugesungen werden wird. Dort steht, und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen, das waren die Priester der damaligen Zeit, und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Doppelpunkt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Es ist eine ganz legitime Form, in dieser Form jemanden zu segnen und zu sagen, der Herr segne dich, der Herr gebe dir Gutes, der Herr segne dich mit Frieden, der Herr segne dich mit Ruhe, der Herr segne dich vor dieser Prüfung mit einer inneren Gelassenheit, der Herr segne dich mit Vertrauen, der Herr segne dich, indem er deinen Glauben stärkt. Es gibt eine zweite Form, segnen im Namen Jesu. Jesus, in deinem Namen segne ich. Und dann auszusprechen, mit was ich jemand segne. Segnen in der Ich-Form, als dritte Form. Ich segne dich. Darf ich das überhaupt? Ist das nicht anmaßend, wenn ich sage, ich segne dich? Kann ich einen anderen Menschen aus mir heraus segnen? Nein, kann ich nicht. Aber der Unterschied ist ja, Jesus lebt in mir, das ist versprochen. Der Heilige Geist wohnt in mir und deswegen kann ich auch in dieser Form segnen. Ich segne dich. Was gebraucht ihr? Es ist völlig offen. Es gibt keine Konkurrenz der Stilformen. Es ist wichtig zu wissen, segnen und Segen kann immer nur von Gott selbst kommen. Und das wiederhole ich. Segen kann immer nur von Gott selbst kommen. Und deshalb bin ich als Segnender auch immer in dieser Erwartungshaltung. Und ich segne oft in einer äußeren Form, indem ich wirklich eine Hand offen halte, um deutlich zu machen, ich brauche Segen von oben, ich kann nicht von mir heraus etwas haben. Und ich mache es gerne, dass ich meine Hand einem anderen auf die Schulter lege und sage, und es ist auch die Berührung in Corona-Zeiten etwas schwierig, eingeschränkt, aber zum Glück ist das nicht darauf, ist der Segen nicht davon abhängig. Wichtig ist natürlich, dass ich vorher frage, darf ich für dich beten? Darf ich dich segnen? Darf ich meine Hand dir auf die Schulter legen? Ist das okay? Denn ich werde nie das machen, wenn ein anderer das nicht will. Segen ist etwas Wunderschönes. Segen ist mit Gottes Kreditkarte bezahlen. Für den anderen etwas bestellen und mit Gottes Kreditkarte bezahlen. Gott zahlt. Gott gibt. Gott gibt dem anderen. Und ich darf bestellen, ich darf großzügig sein, weil Gott großzügig ist. Vielleicht noch eine kleine Zwischenbemerkung. Segnen heißt nicht, dass ich eine Handlungsanweisung für den anderen daraus mache. Man kann auch sehr schnell sagen, ich segne dich, damit du in Zukunft besser auf deine Gesundheit achtest. Das wäre ein Missbrauch des Segens. Also Segen heißt Gott etwas zusprechen von Gott, aber nicht mit Handlungsanweisungen verbinden. Ich persönlich benutze oft die Mischform. Start mit Gebet für den anderen und dann den Übergang zum Segnen. Und dieses Segnen ist etwas sehr Wohltuendes. Wir erleben das als Ehepaar, dass wir einander segnen. Dass wir einander segnen, abends, morgens, tagsüber. Dem anderen etwas Gutes zusprechen, ist so schön. Meine Kinder segnen, wenn sie aus dem Haus gehen, als sie klein waren, in die Schule gingen, jetzt, wo sie größer sind, wo sie aus dem Haus sind. Morgens immer wieder einfach zu sagen, Herr, in deinem Namen segne ich wirklich den und den mit dir und dieser Eigenschaft, mit der Kraft von dir, mit der Hoffnung von dir, mit dem Durchhaltevermögen von dir. Im Hausgeist haben wir immer wieder mal auch eine schöne Tradition, wenn wir merken, dass jemand den Segen besonders braucht, in einer schwierigen Situation drin ist, dass wir einen Stuhl in die Mitte stellen, dass wir uns drumherum stellen und dass wir segnen und dass wir nicht nur allgemein etwas sagen, sondern dass wir sehr spezifisch auch beten, dass Gott segnet. Wir geben etwas weiter von dem, was Gott uns gibt. Und in der Gemeinde die Tradition zum Abschluss hier zu segnen, ist eine wunderbare Sache. Segen zeigt das Herz Gottes. Segen zeigt seine Zuwendung. Segnen zeigt sein Erbarmen, seine Nähe. Und gerade in Corona-Zeiten sind wir so stark darauf angewiesen, weil wir die andere Nähe nicht zu erleben, zu wissen, Gottes Nähe ist da. Er nimmt mich in den Arm. Er ist derjenige, der mich segnet mit seinem Segen. Ich möchte schließen mit einem Bild, was ich von Eberhard Mühlern übernommen habe. Eberhard Mühlern sagt, wenn ein Schiff unterwegs ist, dann sieht man hinter dem Schiff so die Wellen, wie sie immer breiter werden. Und er sagt, dieses Schiff fährt und hinterlässt eine Spur. Und so soll mein Leben einfach eine Spur hinterlassen, eine Spur des Segens. Dass deutlich wird, hier hat jemand gelebt, der von Gott gesegnet wurde. Hier hat jemand gelebt, der diesen Segen Gottes, durch den dieser Segen Gottes strömen konnte. Und hier hat jemand Spuren hinterlassen, Spuren Gottes, auch in das Leben von anderen hinein. Und da hinein kommt dieser Zuspruch noch einmal von Gott, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen.